Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Mindel.
Ich bin Christian Theiss.
Und das Thema ist heute:
Was guckst du? Erfahrungen aus sportpädagogischer Ethnographie. Und wir nehmen an einem ganz besonderen Tag auf und ich sag mal in Mainzer Manier, Tim, wolle man Reu lasse?
Was muss ich dann sagen? Muss ich auch was
Reu mit dem.
Also, oder sowas. Ja, also erstens war ich ja lang in Köln, bin da auch immer noch zugegen und da läuft es ein bisschen anders, aber ich habe mich auch nie richtig anfreunden können mit dem Thema.
Nee.
Karneval oder Fasnacht, wie es hier heißt. Mhm. Ne? Du?
Ja, schon. Ich finde mich wieder. Ja. Doch. Dieses Jahr natürlich nicht so, aber das ist ja altbekannt und das wollen wir auch nicht neu aufrollen hier. Corona verändert alles so ein bisschen. Aber heute, wir müssen ja noch sagen, was heute ist. Ja. Rosenmontag.
Heute Rosenmontag. Ja, ich bin ja schon einen philosophischen Spaziergang am Rhein gemacht heute und da sieht man tatsächlich noch so eine Mutter mit einer Eisbärmütze, mit einem 12-jährigen Batman an der Hand.
Ach,
und
schön.
Ja, ein kleiner Frosch hüpfte da in einem Brunnen, in dem kein Wasser ist, rum. Es war ein bisschen traurig aus. Man sah die Reste des Hochwassers noch. Mhm. Also wirklich keine schöne Stimmung.
War viel Hochwasser dieses Jahr, gell?
Das war Phänomen. Ich gucke mir sowas tatsächlich dann auch immer ganz gerne an. Soll man nicht machen, ne? Oder?
Nee,
ich weiß nicht. So schaulustig, Hochwasser schaulustig sein? Doch, kann man.
Bei uns früher in Limburg hieß es immer, wenn es in Leun steigt, haben wir es hier 2 Stunden später.
Okay, ja.
Also ich war auch immer am Hochwasser.
So ich finde das immer spannend, wenn die Natur sich da so ihr Ding nimmt, ne, und den Menschen dann in die Schranken weist.
Ja.
Ich war ja auch massiv im Schneegestöber.
Hast du Winterfotos gemacht?
Genau, ich war in Ostwestfalen die ganze Woche. Ich hing sogar 2 Tage in Hamm fest.
Oh, okay.
Tatsächlich, die Züge fuhren nicht weiter, wollten also noch rechtzeitig in Ostwestfalen sein, um Homeschooling und Homeoffice und alles mal im Schnee zu machen. Wir wussten, es wird verschneit. Und da sind aber etwas zu spät gefahren und die Züge fuhren in Hamm nicht mehr weiter. Und es war eine ganz bizarre Situation. Also ich habe noch nie so viel Schnee auf einmal gesehen, zumindest in unseren Breiten. Und da mussten wir ins Hotel und da stand erstmal alles still für 2 Tage.
Aber das übernimmt die Bahn dann, oder? Hast du ein Ticket gebucht gehabt?
Ja, ich hatte ein Ticket. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie das jetzt tatsächlich übernimmt.
Oh, okay. Ich dachte,
es war vorher auch schon klar. Es war 3 Tage vorher klar, dass das nichts wird.
Ach ja, richtig. Die haben ja dann auch, ich kann mich erinnern, dieses Angebot mit kostenfreier Stornierung. Ich musste auch Bahn fahren in dieser Zeit.
Die Ansage war sehr solide eigentlich. Da passiert am Sonntag wird das. Ich habe nicht dran geglaubt.
Da seid ihr selbst schuld, wenn er fort.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Wie läuft es im digitalen Leben?
Ja, ich sitze mit dir hier, gucke auf einen Bildschirm, habe dich gegenüber, also gerade nicht so viel digital, aber ansonsten digital, ja, heiter weiter.
Ich hab in letzter Zeit ein paar digitale Erfahrungen gemacht. Ich war ein bisschen näher dran beim Homeschooling. In der Sekundarstufe 1 habe ich es live miterlebt, sowohl in einer 6. Klasse als auch in einer 9. Klasse. Habe ich also Menschen live begleiten können bei ihrem Homeschooling. Da habe ich mal gesehen, wie das wirklich funktioniert, beziehungsweise auch nicht funktioniert.
Ja.
Ich fand es echt traurig.
Mhm. Und war das dann Homeschooling in synchroner Form oder in asynchroner Form?
In synchroner Form.
Also vielleicht für die Leute, die es jetzt noch nicht die Worte gehört haben, dass praktisch ein Lehrer oder eine Lehrerin live, kann man auch so sagen, gell, nutzt man da? Zoom bestimmt nicht, gell?
Zoom
verpönt. Moodle,
Teams, alles Mögliche,
oder
Big Blue Button
oder irgendwas. Ja, genau,
daher. Ja.
Okay.
Ja, das irgendwie gewöhnen sich, haben die Schüler, Schülerinnen sich daran gewöhnt, zum Teil habe ich einen Eindruck, aber die wirken schon sehr zombieartig so. Ne? Und dann gibt es auch schon hier und da Tricks mit, ich fühle mich nicht ganz so wohl und mache die Kamera aus und nebenher wird irgendwas rumgedaddelt. Und ich meine, das mache ich ja auch, wenn ich auf einer wenig spannenden Sitzung bin und sowas passiert tatsächlich auch mal, dann schreibe ich nebenher E-Mails zum Beispiel.
Ich habe jetzt erfahren, auch von einem Lehrerkollegen, dass die Schüler nicht verpflichtet werden können, die Kamera anzuschalten.
Ja.
Das ist natürlich auch natürlich absolut berechtigt natürlich auch von der rechtlichen Seite, macht natürlich Unterricht, aber ich kenne das selbst oder wir kennen das selbst nicht gerade einfacher, weil ich glaube, es ist bei den Studenten genauso, die müssen nicht die Kamera anschalten. Ja.
Das ist natürlich ein großes Problem für die Dozenten und für die Lehrerinnen, dann die Schüler da nicht zu sehen. Also wir haben es ja selber auch erlebt in dem Semester und dem davor ja auch. Und ich glaube, gerade für die Schülerinnen und Schüler fehlt einfach so viel von dem, was eigentlich Schule für sie ist. Und da kommen wir vielleicht schon mal so zu dem Thema, das wir heute haben, ethnografisch betrachtet, also aus deren Welt, was Schule für Kinder, für Jugendliche eigentlich ist. Das ist ja nicht nur Lernen, sondern das ist Leben, das ist auf dem Schulhof die anderen sehen, das ist heimlich was machen, das ist irgendwelche Lehrer zu sehen, die man nicht mag und sich von Erwachsenen zu distanzieren, das ist alles. Das ist, man sagt ja auch, das ist die Schulzeit.
Ja, Schule ist das Komplettpaket. Das ist eben nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch soziale Interaktion. Und das bin ich voll bei dir.
Ich habe die sehr gebraucht, die Schule,
ist eng gerade, um
eine Opposition zu finden zu Erwachsenen. Ich habe dort ich war dort einfach konfrontiert mit vielen, vielen Erwachsenen, die eben nicht meine Eltern sind in der Schule. Das hat mir extrem dabei geholfen, meinen eigenen Weg zu gehen und mir immer wieder zu sagen, so will ich nicht werden.
Das ist auch wertvoll.
Ich finde das wichtig. Schule ist ein großer Oppositionsraum. Es war jetzt auch nochmal viel mit Sportunterricht, habe ich auch mitbekommen, wie das eigentlich läuft. Also da war es auch nochmal mit Versicherungsfragen. Dürfen die Kinder jetzt zu Hause zum eigenen Bewegen angeleitet werden? In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt da also Möglichkeiten, auch über die Krankenkassen das Ganze auch entsprechend abzurechnen, dann wenn was passiert und so. Aber auch da gibt es bestimmte Vorgaben. Also das ist alles nicht so leicht.
Ja, da sagst du was. Wollen wir uns mal in The News reinjingeln und sagen noch mal ein bisschen, was es Neues gibt. Los geht's.
Ich habe den Blog immer noch nicht genau verstanden. Was Neues in unserem Leben oder im wissenschaftlichen Leben? Das habe ich, glaube ich, in der allerersten Folge schon gefragt.
Ja, und ich glaube, ich habe dir es schon beantwortet, aber es ist sowohl als auch. Und ich verbinde es so ein bisschen damit. Ich habe ja letzte Woche schon, in der letzten Episode angesprochen, dass mich so die Forschung hinsichtlich der Corona-Thematik auf den Sporteinfluss sehr interessieren würde. Und ich bin jetzt selbst Opfer geworden, sozusagen in den letzten Tagen, Wochen. Ich bin meiner Zeitrechnung nicht so ganz, bin mir nicht so einig. Die Zeiten verschwimmen ja so ein bisschen in der Corona-Zeit. Ob es jetzt Tage oder Wochen oder Stunden waren, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich auch so gemerkt und auch bei mir, es war sehr kalt in den letzten Tagen, so dass ich das...
Emotional kalt oder?
Ja. Also kalt temperiert.
Physisch
draußen.
Kalt?
Ja, richtig, korrekt. Und
thermophysisch kalt.
Ist das richtig geworden?
Thermodynamisch. Ich hatte Elektrotechnik studiert, wir hatten auch Physik. Thermodynamik ist das Feld, in dem Temperaturen.
Es war halt kalt draußen. Und die Fitnessstudios haben ja zu. Und ich habe so entdeckt, auch über soziale Medien, die Leute entdecken neue Aktivitäten im Winter so für sich. Also ich war zum Beispiel jetzt mal wieder Schneeschuhwandern gewesen.
Was sind Schneeschuhe jetzt hier? Sowas bestellt man sich da sofort. Ne, man will es einmal machen. Nee,
in der Tat
Amazon,
hatte
Klick, Schneeschuhe
schon,
nächsten Tag
hatte ich die schon gehabt.
Nie im Leben.
Ich habe einen schönen Beitrag übrigens schon zu Schneeschuhwandern geschrieben.
Okay. Ja. Tut mir leid, dass ich den noch nicht gelesen habe.
Nein, das verzeih ich dir sofort. Wenn man so sieht, ich habe jetzt auch wieder gelesen, zum Beispiel das klassische Spazierengehen ist wieder voll in.
Witzig, mache ich auch tatsächlich mehr, als ich es vorher gemacht habe.
Und diese ganzen Sachen, also wie gesagt, Leute, wer sich noch nicht draufgestürzt hat auf das Forschungsgebiet Sportentwicklung in Corona-Zeiten, bitte dann jetzt für mich. Erforscht das bitte mal, das ist spannend.
Ja, ich lese auch mehr so über Trends und mache mir auch selber Gedanken und Corona ist ein Katalysator. Ich glaube, dass die Individualisierung im Sport weiter voranschreitet. Ich glaube, dass viele Leute ihr eigenes Ding machen wollen, dass ein bisschen die Tendenz weggeht zu klassischem Sport, also eher so Outdoor-Geschichten, Skateboard, Fahrrad und die Sachen, die werden auch gerade gut verkauft. Und Gesundheit, das Thema wird, glaube ich, weiterhin ganz stark sein einfach.
Ja, ich weiß, wir sind ja vielleicht, da teilen Sie unsere Meinung noch so ein bisschen, wie schnell sich das eventuell wieder in Anführungszeichen normalisiert, zurückentwickelt, wie auch immer. Da kann man auch sicherlich, kann man schwer prognostizieren. Aber da bin ich gespannt, wie das alles weitergeht. Es hängt natürlich, damit machen wir uns nichts vor, es hängt natürlich auch damit zusammen, wie sich die ganze pandemische Lage entwickelt in den nächsten Monaten, ganz klar.
In Krefeld wurden Jugendliche vom Eis gejagt, die Eishockey trainieren wollten. Es war eine Jugend-Eishockey-Mannschaft, die nicht im Moment trainieren darf.
Oh, wie wurden die vom Eis gejagt?
Und da war jetzt im Grunde See zugefroren, wie in vielen Teilen Deutschlands auch. Und dann kam das Ordnungsamt und hat eine ganze Jugend-Eishockey-Mannschaft vom Freieis. Wie die runtergejagt wurde, zu Fuß.
Weil jetzt pass auf, ich war eben beim Bäcker und jetzt pass auf. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber jetzt muss ich es halt sagen. Und hab in der Bild-Zeitung, die lag da aus, und da stand, die Berliner Polizei hätte Jugendliche oder Kinder mit einem Hubschrauber von einem eingefrorenen See vertrieben. Liebe Hörerinnen und Hörer, keine Garantie darüber, wer das da getitelt hat. Es war so ein iPad-Slide. Ja. Da war ein Titel der Bild-Zeitung. Und die haben anscheinend, sind in Tiefflug gegangen. Und du weißt ja, so ein Heli macht so, wie sagt man, Turbulenzen? Keine Ahnung.
Der wirbelt ordentlich was auf.
Ich werde das noch nachprüfen, inwieweit das wahr war oder nicht. Auf alle Fälle war es anscheinend ein Eklat. Naja, okay.
Bild-Zeitung, man will gar nicht zugeben, dass man da irgendwie auch nur drauf guckt. Irgendwie.
Doch, ich gebe das zu. Das ist grafisch gut gemacht, das springt ins Auge.
Wir könnten auch einen kleinen Abstecher ins Saarland kurz bei der Gelegenheit mal wieder riskieren, weil Bild-Zeitung erinnert mich immer an meine vor 25 Jahren verstorbene Oma Martha, die bei uns unten im Haus gewohnt hat und die fuhr immer dann gleich im Bus aus der Stadt, aus Saarbrücken zurück aufs Dorf, aus Riegelsberg, da haben wir uns dann getroffen und sie hatte immer die Bild-Zeitung dabei und sie hat dann immer laut zu mir gesagt im Bus, hier für dein Vater. Also hier für deinen Vater, wer es nicht versteht.
Dankeschön, das haben wir schon verstanden. Gut, okay.
Und das war mir immer sehr peinlich, dass mir da also für meinen Vater die Bild-Zeitung ausgehändigt wurde und der sie auch eigentlich nicht wollte.
Hat er mir gesagt,
aber irgendwie, keine Ahnung, lief ich dann immer mit der Bild-Zeitung durchs Dorf.
Ach ja, gibt auch Schlimmeres.
Kann man machen, genau.
Ja, genau. Und sonst?
Ja, apropos Online Weinprobe habe ich gemacht Samstag.
Ja, spannend.
Ist ein bizarres Ereignis. Es waren viel zu viele. Es waren irgendwie so 40 Haushalte, in die man da reingucken konnte. Es war auch eine Fasnachtsweinprobe vom Weingut Böhm in Wörstadt. Also es ist gar nicht so weit weg von hier dem Epizentrum des Podcasts. Und das war echt, weil du machst dir ja irgendwie so dein Bild über die Leute, die sagen ja auch alle nichts, sondern die gucken nur und essen da und gucken dann alle irgendwie, da eventuell gucken die auch dich an, du kannst die auch großklicken, guckst mal, was das für Hanseln sind und wie deren Wohnzimmer aussieht.
Genau, was haben die im Hintergrund?
Ja, wie depressiv die da am Tisch rumhängen und sowas. Und bei mir führt das immer so in den Hang, selber so Performance machen zu wollen, weil ich fand es echt langweilig und habe dann versucht, auch so ein bisschen mal Schilder hochgehalten oder sowas.
Wolltest du ein bisschen ein Entertainer
raus? Ja, ich wollte, dass was passiert.
Ja, okay.
Ich will oft, dass was passiert. Mhm. So, ne? Und da habe ich an mir gemerkt, wie ich mit sowas umgehe eigentlich. Und es fehlt da, wie beim Homeschooling, ja auch so vieles von dem, was eine Weinprobe ausmacht. Natürlich kann man Wein trinken und kann sich anhören, was der Winzer erzählt, aber physisch mit anderen in einem Raum zu sein, das hat eine ganz andere, da entsteht Dynamik.
Ja, so, ich kenne dich ja auch als kreativen Charakter, sage ich jetzt mal. Du bist doch eigentlich, also wenn ich mir dich wo vorstellen könnte, dann bei so einem Krimi-Dinner oder sowas, da gehst du bestimmt auf, oder?
Das
hat
doch
auch so ein bisschen Theater, da kann man so ein bisschen Theater spielen, ein bisschen Action. Oder man hat doch eine Rolle, oder?
Man hat eine Rolle, also ich schreibe mir gerne selber Rollen so. Insofern ist das deswegen nichts für mich,
weil das viel vorgegeben ist.
Man liest sehr viel vor und sowas. Ich habe das aber mal gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay.
Aber ja.
Da passiert zumindest was.
Es passiert was und das merkst du, wenn die Leute mit Leuten an einem Tisch sitzen.
Ja, klar.
Die Leute, viele, ich bin auch jemand, der, ich muss auch mit Leuten eng sein und ich muss auch jemanden mal anfassen können und sowas und brauche da mehr Eindrücke als nur das auf dem Bildschirm. Also ich kann das sozial gar nicht.
Also ich muss zu mir sagen dazu, ich habe manchmal einen sehr sarkastischen Humor, und der wird leider in der aktuellen Zeit, wenn ich eine Maske trage, manchmal überhaupt nicht verstanden, weil man mein Lachen oder mein leichtes Schmunzeln dann nicht sieht.
Ja, ja.
Das ging manchmal schon mal so in die Hose in der letzten Zeit, wenn ich mit der Maske irgendwas sage und dann eigentlich so einen kleinen Schmunzler loswerden wollte, das aber dann überhaupt nicht verstanden wird, weil eben diese Maske alles abdeckt. Gefährlich.
Also, dafür gibt es ja Emojis. Vielleicht gibt es dann irgendwann, kannst du dann Emojis auf deiner Maske auf.
Oder so ein T-Shirt.
Lassen,
es gibt ja so T-Shirts mit so Bildschirm vorne drin. Das wäre vielleicht mal was.
Dein
It's
Mund.
A joke.
Ja.
It was a joke.
Ja. Oh Mann, ja, das ist Thema, ne? Andere Themen?
Ja. Ja, du hast meinen großen forschungstheoretischen Teil gekriegt, muss ich ja hier mal sagen.
Ist wahrscheinlich im Spam-Ordner gelandet, ich habe nichts bekommen.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Ja, ja,
da bin ich noch nicht ganz so weit.
Ja, das ist auch vollkommen okay.
Ja. Ja. Mit dem Moment viel am Lesen. Man begutachtet unwahrscheinlich viel. Ne? Mhm. Erstmal wird man sein Leben lang begutachtet und dann begutachtet man nur noch, habe ich den Eindruck. Da war zum Beispiel eine Begutachtung einer Promoventin, die ein Stipendium gerne hätte. Da haben wir ein interessantes, langes Gespräch geführt. Da muss man ein Gutachten schreiben und dann, genau, gibt es noch eine Habilitation. Also für die, die es nicht kennen, jemand, der also, jetzt kommt noch was Kompliziertes, die Venia Legendi erhält, also der eine Lehrbefugnis, Lehrbefähigung an der Uni erhält. Das ist also, kann man nach der Promotion machen, ist für eine Professur eigentlich vorgesehen. Da muss man auch eine Arbeit verfassen oder sammelt das mit mehreren Artikeln zusammen. Da muss ich noch ein Gutachten schreiben. Also ich bin echt viel am Lesen.
Ja, du liest ja auch gerne, glaube ich. Aber auch sowas? Ja,
doch, ich lese das schon gerne.
Ja. Also ich merke immer, wie schön es ist, wenn auch allein Hausarbeiten schon schön geschrieben sind, ja. Das ist, ja, ich mag Sprache, kann man das so sagen?
Ja, da kommen wir auch heute hin mit Ethnographie,
genau.
Mit dem Thema. Und ja. Ich hatte das letztens nochmal, ich habe dann länger drüber nachgedacht, über die Veränderung des Erzählens. Jetzt bin ich ja leider Sportpädagoge und kann mich nicht so richtig wissenschaftlich mit sowas befassen, aber ich glaube, dass da was verloren geht und dass das nicht gut ist, wenn man sich von seinen Erlebnissen Bilder zeigt oder nur noch Bilder zeigt. Mhm. Und ich animiere immer Menschen dazu und sage, ich will gar nicht die Bilder sehen, vielleicht von der Woche im Schnee und von deinem Urlaub. Ich will, dass du es mir erzählst. Und die Auseinandersetzung, die ist ja viel persönlicher. Ich will ja deine Sicht, ich will ja nicht meine Sicht auf deine Sachen haben oder auf diese zweidimensionalen Dinge machen, sondern du sollst mir erzählen, was du erlebt hast. Und ich glaube, das ist was ganz Essentielles für Menschen, dass man sich was erzählt.
Aber hast du das mal so erfahren, was? Dass Leute wirklich nur Bilder zeigen, ohne zu erzählen?
Anhand von Bildern erzählen, so eher. Ne?
Ah, okay. Ja.
Aber ich hätte es gerne mal ganz ohne Bilder. Ich will das beschrieben bekommen. Ich will den Strand beschrieben bekommen. Ich will ihn gar nicht sehen.
Vielleicht, weil du ihn dir dann auch schöner vorstellst.
Ja, oder das ist auch interessant. Wenn jemand dann die eigenen Worte dafür wählt, dann fängt ja schon eine Geschichte eigentlich an und dann ist er viel mehr eher selbst in der Sache. Ich will nicht objektiv den Strand sehen, an dem jemand war, sondern wie jemand diesen Strand erlebt hat und gesehen hat.
Tim, so geil, dass wir jetzt über diese Schiene gerade jetzt hier aus The News rausgehen und gleich in Ethnographie reingehen.
Das ist genau das.
Das ist ja wie, als hätten wir es... Es war wirklich nicht abgesprochen.
Nein.
Also jetzt.
Wir sprechen hier gar nicht.
Wir sprechen gar. Wir sind froh, dass wir in dieselbe Richtung reden. So, also gehen wir mal aus der News raus, haben wir eine kurze Transition, dann geht's los. Ja, ich glaube, die können wir heute auch eigentlich kurz halten, weil es sind zwei Charaktere, die viel zu dem Thema zu erzählen haben, glaube ich.
Hat man immer. Also Ethnographie, da geht es ja um Sprache, um das Beschreiben von Dingen. Und
genau. Also ein bisschen Erzählungen aus unseren Forschungserfahrungen, auch ein bisschen was Grundlegendes zur Ethnographie. Das kommt jetzt im Blog Was guckst du?
Ethnographie, das ist ein Thema, das mich sehr leidenschaftlich begleite und von dem ich auch denke, dass es auch Studierenden gut tut, wenn man sich damit befasst.
Und ich habe eben schon angedeutet, wir forschen beide oder haben beide aus ethnografischen Perspektiven Forschungsarbeiten betrieben. Ich bei meiner Diss, du auch bei deiner Dissertation. Und
später
auch bei deiner,
auch noch,
später
bei
auch noch weiter.
Arbeiten auch noch,
ja, genau. Und wir berichten heute so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen, aber auch wollen euch da draußen mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was Ethnographie ist, für die es noch nicht gehört haben, weil es eigentlich eine ganz spannende Methode, wie man die Welt um sich herum betrachten kann, sage ich jetzt mal so ganz philosophisch. Ja. Und ganz grundlegend nochmal Ethnographie, also altgriechisch, ursprünglich Ethnos, fremdes Volk und Graphe, Schrift. Ungefähr sowas wie Völkerbeschreibung, wenn man es so nennen möchte. Ja. Also das ist ursprünglich eine Methode aus der Ethnologie und wird häufig so mittels Beschreibung ja, als Beschreibung bezeichnet. Wir verstehen das auch noch ein bisschen anders. Es muss nicht immer nur Beschreibung sein, sondern können auch im eigentlichen Forschungskontext Hypothesen gebildet werden. Aber wir drehen uns sozusagen um eine Feldforschung. Mhm. Ja.
Genau. Also das wesentliche Kriterium, finde ich, ist immer, man betreibt Wissenschaft mit den inneren Maßstäben, also mit den Maßstäben, die das Feld vorgibt. Man kann auch mit äußeren Maßstäben Forschung betreiben. Das heißt, wenn ich eine Temperatur messe, wenn ich also genau weiß, was Temperatur ist und ich das definiere, dann gehe ich in ein Labor, lege ein Thermometer an, dann kann ich vielleicht da die Temperatur von Tieren messen. Dann mache ich das mit meinen äußeren Maßstäben. Dann sage ich, das ist Wärme, das ist Kälte, das ist das Messsystem und dann kann ich das messen und dann kann ich Aussagen über die Körpertemperatur von Tieren machen beispielsweise. Wenn ich nach inneren Maßstäben etwas erforsche, da können wir auch mal Tiere nehmen, vielleicht so wie Jane Goodall, die mit den Affen gelebt hat. Die hat also nicht die Affen in einem Labor vermessen und gesagt, okay, was können die, was vielleicht Menschen auch können oder sowas, sondern sie wollte miterleben, wie eigentlich Affen zusammenleben. Und an dem Beispiel mache ich immer deutlich, was Ethnographie möchte. Also die kommt nicht mit eigenen Ideen und Definitionen von außen an eine Sache ran, sondern die will erfassen, was eigentlich in einer ganz bestimmten Kultur, in einem Feld, du hast den Begriff ja schon genannt, vor sich geht.
Und dieses Feld ist vielleicht auch nochmal für alle interessant, die sich bei Feldforschung irgendwas Räumliches vorstellen. Also die jetzt sagen, ich gehe nach draußen und wenn ich draußen irgendwas erforsche, ist das automatisch Feldforschung. Aber Feld ist in der Ethnographie, und das ist vielleicht nochmal grundlegend ganz wichtig, eben nicht unbedingt etwas Räumliches, sondern das Feld, in dem ich forsche, das wird definiert durch Charakteristika, wie du eben schon gesagt hast. Das können zum Beispiel Rituale sein, das kann eine Gemeinschaft sein, die sich über bestimmte Riten und Normen definiert. Ja? Also das Feld an sich wird, du hast es schon gesagt, von inneren Maßstäben definiert.
Ja, also zum Beispiel kann ein Jugendleistungssportinternat ein Feld sein. Ja, das hat also, da gibt es bestimmte Rollen, da gibt es auch bestimmte Räumlichkeiten, da gibt es bestimmte Rituale, Zeitabläufe, da gibt es bestimmte Artefakte, so würde man es vielleicht noch in der alten Völkerkunde oder Ethnologie nennen, also Gegenstände, die wichtig sind oder Werte und Normen herrschen davor und die sind außerhalb dieses Leistungssportzentrums, dieses Internats dann wieder ausgehebelt. Ja, vielleicht bin ich dann, wenn ich da rausgehe, wieder jemand anderes. Karneval wäre ein Feld zum Beispiel, ne? Ganz interessant.
Gibt es
auch eine schöne Ethnographie.
Gibt es auch, Brauchtum.
Rauschhafte Vergemeinschaftung.
Ja, genau, so heißt sie.
Das ist dann, da wird das beschrieben. Daran kann man es schon schön sehen eigentlich. Also da, wenn ich Karneval beschreibe und von außen rangehe, ja, okay, da feiern Leute und haben da ganz bestimmte Rituale. Aber wenn ich wirklich von innen so dieses miterlebe, dann finde ich beschreibende Worte dafür, die den Leuten, die das selbst feiern, gar nicht mehr so richtig bewusst sind. Und das macht auch eine Ethnographie aus. Innen drin ist alles so selbstverständlich.
Genau.
Wenn jetzt jemand zu uns reinkäme an der Uni und sagt, ich mache eine Uni-Ethnographie, der würde alles erstmal so dekonstruieren, neu zusammensetzen und sagen, ey Leute, was ihr da macht, ist zwar Uni, aber in Wirklichkeit ist das, keine Ahnung, ne? Karneval ist eben eine rauschhafte Vergemeinschaftung.
Genau. Und das ist auch das Missverständnis, was viele Leute haben, was ich gerne mal aus dem Weg räumen würde, dass das Fremde, ja, auch das, ich sag jetzt mal, geografisch Fremde sein muss. Weil wenn man über, ich sag jetzt mal so Grundsatzarbeiten spricht, dann spricht man über Ethnographien wirklich fremder Völker oder Kulturen. Du hast eben schon gesagt, wenn man zum Beispiel mit Affen lebt oder der Klassiker von Malinowski, die Argonauten des westlichen Pazifiks oder des Political Systems of Highland Burma. Das heißt, da werden wirklich mehrere Jahre oft unter fremden Völkern verbracht und sozusagen diese Kultur von innen erlebt. Ja. Jetzt haben wir schon was vorgegriffen, wie zum Beispiel Karneval oder bei mir später wird es noch um Fitness gehen, wo man sagt, ja, was soll das fremd sein? Warum geht da überhaupt eine Ethnographie, Tim?
Ja, da gibt es so eine gewisse Entwicklung. Also was du genannt hast, so Ethnologie, ne, oder Völkerkunde, das ist so aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert, das ist Malinowski genannt. Die sind also wirklich irgendwo hin und haben sich angeguckt, wie die Völker leben, ne? Und was die unter Leben verstehen, wie die es ritualisieren, was für Gemeinschaften die haben und was für Rollen und so weiter. Und das Neue daran, was Malinowski gemacht hat, das ist nicht mit so einer eurozentristischen Sichtweise rangegangen. Also ich guck mal, wie rückständig die sind quasi, denn so wurde es vorher gemacht. Ja, man hat sich da irgendwo abseits mit einem feudalen Zelt aufgebaut und ist ab und zu mal rein und hat sich da irgendwie, keine Ahnung, die Körper vermessen, sondern der Malinowski hat mit den Leuten gelebt. Und das ist jetzt das wesentliche Kriterium der Ethnographie, ja, der Ethnologie damals noch. Das war neu. Er hat mit den Leuten gelebt, einer von ihnen sozusagen, ja. Und jetzt hast du gesagt, jetzt geht das aus der Völkerkunde, aus der Ethnologie ja über, so wie Hirschauer und Ammann das mal gesagt haben, das Abenteuer ist gleich in der nächsten Straßenecke zu finden. Mhm. Das ist durch die Chicago School reingekommen in die Soziologie. Das war so zwischen 1915 und 1935. Das sind so Namen wie Park oder Mead auch noch, Thomas zu nennen. Waren viele migrantische Kulturen in den USA. Man hat das eigentliche Fremde war plötzlich nebendran. Ne? Und da gab es ein ganz berühmtes Werk, Street Corner Society.
Genau.
Das ist so ein italienisches Viertel
gewesen. Genau, das Italienerviertel.
Italienerviertel gewesen. Und da ging das eigentlich los. Das war damals die zentrale Technik der Soziologie. Also mit zu zeigen, wie divers eine Gesellschaft ist, könnte man sagen. Und dann in der Pädagogik ist das dann auch später reingekommen. Auch in den 30ern schon gibt es ein schönes Buch, Lebensraum des Großstadtkindes von Martha Mucho. Also, wie wachsen Kinder eigentlich auf? Und dann ist das bis heute natürlich auch in die Sportwissenschaften reingekommen. Großes Thema war so in den die halbstarken 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, die Szenen. Das war jetzt
Leben in Szenen.
Ja, da war es natürlich tolle Felder, um sie zu beschreiben. Also wie das ist, ein Gothic zu sein. Roland Hitzler aus Dortmund hat eine tolle Ethnographie zur Techno-Szene zum Beispiel.
Genau, ja, schön. Und da vielleicht nochmal zu dem Leben in Szenen oder auch der Street Corner Society, die du gesagt hast, das sind natürlich alles, vielleicht muss man da noch eine kleine Klammer dahinter setzen, bei der Street Corner Society, das waren auch alles Felder, die, ich sag mal, leicht mit Kriminalität zu tun hatten, da in Boston damals. Und das waren für die damaligen Ethnographen keine einfachen Felder, überhaupt den Feldzugang dazu zu erreichen. Und da möchte ich gleich bei uns vielleicht nochmal so den Übergang hinkriegen, wenn wir gleich über unseren Sachen sprechen. Denn man kann ja nicht einfach sagen, dieses Feld interessiert mich so, da gehe ich jetzt mal rein. Irgendwie muss man den Zugang zu diesen Feldern erreichen. Und da gibt es sogenannte unterschiedliche Wege, aber es gibt sogenannte Gatekeeper oder manchmal auch V-Männer, die schon Mitglied dieser Szene oder wie auch immer dieser Kultur sind und die einem dann da Zutritt verschaffen. Das ist aber immer abhängig vom jeweiligen Feld. Ich kann auch nachher ein konkretes Beispiel anbringen, wie das bei mir in Fitnessstudios passiert ist. Aber für alle, die sich für diese, ich sag mal, die Ethnographien des frühen 20. Jahrhunderts interessieren, die sind dann wirklich spannend zu lesen. Fast wie Geschichten auch. Mhm. So kann man auch rückblickend auf unsere Beschreibung, die du eben genannt hast, sagen. Die sind wirklich sehr, sehr schön geschrieben.
Das ist eine ganz klassische Forschungsstrategie, die deswegen so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist in den 80er, 90er, 2000er Jahren, weil Wirtschaft sich sehr ökonomisiert hat. Und das Problem der Ethnographie ist, sie funktioniert sehr schlecht als Auftragsforschung. Also da ist nicht so eine konkrete Forschungsfrage da, jetzt finde mal genau das raus, sondern die zentrale Frage, das hat Clifford Geertz gesagt, ist die What the hell is
going on here?
Was ist überhaupt hier los?
Ja,
ne? Und dann produziert man braucht unwahrscheinlich viel Zeit, man schreibt unwahrscheinlich viel und um nachher eben das Feld komplett zu beschreiben. Und das muss man sich leisten können heutzutage. So eine Art.
Aber Clifford Geertz hat das ja auch in dem spannenden Zusammenhang gesagt, dass sich auch ethnografisch, und das ist das, was wir eben so leicht angerissen haben, dass sich auch ethnografisch, du hast es Uni eben gesagt, sich auch Feldern genähert werden kann, die man selbst für selbstverständlich hält.
Ja, das ist ja das Wichtige, dass die Menschen, die Protagonisten der Felder sind, sie gar nicht erkennen, dass sie in einem Feld sind.
Genau. Thema, Beispiel, jetzt komme ich einfach
dazu. Jetzt machen wir's.
Fitnessstudio.
Okay, also dann machen wir mal konkret.
So, an einem heißen Sommertag bei 40 Grad sind Menschen leicht bekleiden einer Stahlhalle und werfen oder heben Stahlscheiben rauf und runter.
Oder gehen eine Treppe hoch, die im Boden versinkt.
So. Genau.
Das ist die erstmal eine nüchterne Beschreibung davon.
Völlig zweckfrei, würde man so erstmal sagen. Was soll das überhaupt? Und da würde Clifford Gertz sagen, what the hell is going on here?
Ja, und dann beschreibt man erstmal, ne?
Genau.
Wie sieht das aus? Was gibt's da alles? Dann kommt diese Treppe vielleicht und die Hanteln und dann gibt's eine Theke vorne und dann fängt man an, das so zu strukturieren. Ne? Da gibt's verschiedene Rollen, da gibt's Leute, die anleiten. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen von dem, was du ethnografisch in diesen Feldern erlebst.
Ich möchte noch eine Sache sagen, weil die für uns, glaube ich, klar ist. Die haben wir aber noch gar nicht so wirklich genannt. Das ist nämlich nochmal die teilnehmende Beobachtung, sollten wir nochmal kurz rausstellen.
Okay.
Also die Erhebungsmethoden in der Ethnografie, die können vom, ich sag jetzt mal, vom reinen Beobachten bis zur reinen Teilnahme, wobei ich nie so mir richtig einig bin, ob ich teilnehmen kann, ohne zu beobachten. Aber okay, das lassen wir mal den Methodenhandbüchern. Also die Ethnografie setzt sich aus einer Erhebungsstrategie oder
Ethnografie ist erstmal eine Strategie, ist gar keine Methode. Es ist erstmal ein Ansinnen.
Okay, ne? Genau. Jetzt fällt mir das Wort gerade aus. Das sind dann doch wieder Annäherungsstrategien, teilnehmendes Beobachten, wie würdest du es beschreiben? Ist das eine Strategie?
Ja. Nee, das ist eine Methode.
Das ist eine Methode,
um Wirklichkeiten zu erfassen.
Okay, genau. Und je nachdem, welchen Standpunkt man im Feld hat, kann man teilnehmen, kann man beobachten, kann man teilnehmen, beobachten. Ja? Mhm. Und diese Übergänge sind sicherlich fließend. Und in meiner konkreten Forschung war das auch mal so. Man muss sich praktisch ins Feld begeben und schauen, was bietet mir das Feld an. Ja. Und das ist im Fitnessstudio-Kontext erstmal so gelungen, dass man keinen Gatekeeper braucht, um das Fitnessstudio zu betreten, weil man da durch die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und die Wahl der richtigen Trainingszeit, wo dann eben viele Jugendliche da sind, die in meinem Interessensfokus stehen, anwesend sind, also meistens so um die Mittagszeit. Und so ist man da und dann muss man sich zurechtfinden.
Mhm. Ja. Stimmt, das geht recht leicht, es sei denn, man will in so einer Clique irgendwie drin sein und mit anderen trainieren.
Das ist dann Schritt zwei.
Ja.
Und da gab es in meiner Untersuchung unterschiedliche Strategien. Ich habe die Theke so als mein Kommunikationszentrum wahrgenommen, weil man da mit dem, After-Workout-Shake und dem klassischen Opener, was hast du heute trainiert? Eben super Kontakte knüpfen konnte. Und so ging das dann voran. Dann wurde ich mal mitgenommen, dann konnte ich mal mit trainieren. Und eine Sache möchte ich noch sagen, weil die natürlich in der Ethnografie, insbesondere auch mit Jugendlichen, immer so, forschungsethische Fragen auch aufwirft. Man täuscht ja, wenn man sich im Verborgenen hält als Forscher, eine falsche Identität vor. Ja, und das wollte ich nicht. Deshalb bin ich mit meiner Forscherpersönlichkeit offen umgegangen. So in den ersten, im ersten Austausch habe ich immer angesprochen, hey, ich mache auch hier meine ein bisschen Forschung zu Jugendlichen und so. Und das hat eigentlich kaum zu Abneigung geführt, sondern eher zu Interesse. Da muss man natürlich als Ethnograf aufpassen, dass dieses Interesse nicht übersteuert und Merkmale überzeichnet. Aber die haben sich dann auf Dauer, abgeflacht.
Du hast es eben, wir können es ja gleich mal so ein bisschen an Beispielen mal vergleichen, wie wir das gemacht haben in Fitnessszenen. Du hast schon gesagt, dass Ethnografie, das ist gar nicht festgelegt, was man da macht. Das ist das Schöne, das ist eine sehr kreative und flexible Strategie. Das heißt, man wählt sich eigentlich die Methoden aus, die am geeignetsten dafür sind, dieses Feld am besten zu beschreiben. Also es gibt auch ganz tolle Video-Ethnografien, zum Beispiel von Georg Breidenstein zum Schülerjob, wo also Kamera im Unterricht mit Kameras gearbeitet wurde. Dann gibt es Auto-Ethnografien, wo jemand sich selbst zum Forschungsgegenstand macht. Das wird relativ häufig bei zum Beispiel seltenen Krankheiten gemacht, dass man sich selbst zum Datum, zu demjenigen macht, den man untersucht, ne, und was man erlebt. Dann gibt es welche, die arbeiten sehr stark über Interviews, also über das Gespräch, und dann gibt es eben Ethnografen, die das, und das fand ich immer am sympathischsten und ich versuche es auch immer genauso zu machen, die eigentlich ein Teil werden wollen von denen, die im Feld sind, es genauso machen wollen. Das ist natürlich dann schwierig, wenn die in einem ganz anderen Alter sind oder wenn die Dinge machen, die man gar nicht machen möchte. Aber es gibt Ethnografien, wo einer ein Obdachloser eben auch war für eine Zeit. Und das finde ich eigentlich immer am eindrucksvollsten. So versuche ich es auch immer. Ich versuche wirklich, das zu werden.
Mhm. Das war bei mir in den Trainings, also man muss dazu sagen, ich habe trianguliert geforscht, also mit zwei unterschiedlichen Erhebungsmethoden oder Erkenntnisstrategien, wenn man so möchte. Einen ethnografischen Teil, wo man wirklich Teil dieser Jugendgruppen wurde, aber dann auch spezifischere Fragen, weil es sich in meinen Forschungsschwerpunkten um Wissen auch drehte, was verbal kommuniziert werden musste. Ja? Und diese beiden Verfahren haben sich super ergänzt und ich habe einen Mehrwert erfahren aus dieser ethnografischen Perspektive, wo man wirklich teilhaben konnte und dann aufbauend auf dieser Teilhabe auf konkreten Nachfragen zum Erlebten. Mhm. Und das war ein tolles Erlebnis. Also ich möchte das nicht missen, muss ich ehrlich sagen. Also ja.
Also erzähl mir mal ein paar Sachen, die einem so passieren, weil Ethnografie ist ja auch, finde ich, einfach eine spannende Strategie.
Mein liebstes Beispiel haue ich jetzt hier raus. So, unterschiedliche Jugendgruppen. Ich muss eins noch vorne wegschießen, sonst versteht man es nicht. Man schreibt natürlich auch immer ethnografische Notizen mit. Ja, also was hat man so erlebt? Und da fertigt man Notizen an, damit man das Erlebte sozusagen nicht, dass das nicht verflüchtigt. So. Und in einer Jugendgruppe, mit der ich trainiert habe, da war das Smartphone, wurde in Trainingspausen zwischen den Sätzen voll easy, da wurden WhatsApp getippt und da wurde vielleicht noch ja, irgendwie ein Selfie für Instagram geschossen und so. Und da konnte ich eigentlich relativ unkritisiert so ein paar kleine Stichwörter in meine Notiz-App im iPhone rein tippen. Und okay, anderes Fitnessstudio, andere Kleingruppe. Und als ich da das erste Mal mein Handy rausholte und meine Notizen machen wollte, da wurde ich aber angefahren. Bist du hier zum Trainieren oder zum Schreiben? Okay, und da habe ich gemerkt, aha, okay, das wird hier also anders wahrgenommen. Und weiß nicht, ob das unbedingt mit dem Leistungsgedanke zu tun hatte, aber das sind zum Beispiel so, ja, szenetypische Eigenschaften, die Handhabung des Smartphones, wo mir dann ganz klar gemacht wurde, sobald das Training losgeht, ist das Smartphone bei uns in der Tasche. Sonst, Zitat, verlierst du Pump.
Ich bin die ganze Zeit am Smartphone, wenn ich im Fitnessstudio bin.
Ja. Ja, das ist so ein schönes Erlebnis, was sehr klar macht, wie unterschiedlich Leute mit so Alltagsgegenständen umgehen.
Ja, also bei der Fitness-Thematik fand ich unwahrscheinlich viele Dinge spannend. Ich habe über anderthalb Jahre versucht, möglichst viel davon mitzukriegen. Das ist mittlerweile schon 5 Jahre her, um das Thema auch für uns nutzbar zu machen, der Sportpädagogik. Und dann habe ich fand unwahrscheinlich spannend die ganzen Geschichten, die da so mit der Ernährung da passieren. Und erstens natürlich so Whey-Proteine mir auch gemixt. Auch dieses ganze viele Vertilgen von Dingen. Ich wollte da Muskeln aufbauen, bin in so eine Massephase gegangen.
Wo hast du dieses Wissen her gehabt?
Ich wollte mir das möglichst stumpf aneignen, habe im Internet rumgeguckt und so. Das haben viele gesagt an der Uni, ja, wir haben doch hier die Experten, fragt doch uns. Nee, ich will das so dumm machen ein bisschen. Und
ja, man kann das sagen, so wie das ein Großteil der Bevölkerung
macht. Ja, ich gucke im Internet. Frage Leute und dann gibt es natürlich auch Produkte und man kennt das ein bisschen und dann habe ich in so Mixern so wirklich so krasse, super nährstoffreiche und proteinhaltige Drinks da gemacht und dieses Gefühl, sich zu mästen, das fand ich unglaublich intensiv und spannend und dann kam, ich weiß noch an dem Punkt, ich habe dann noch Kreatin dann genommen. Und dann habe ich so BCAA mir an so einem Automaten irgendwie so in Tablettenform gekauft. Und dann weiß ich, dann stand ich da in der Umkleidekabine und hatte diese Tabletten in der Hand. Dann dachte ich für mich, das ist jetzt ein merkwürdiger Übergang irgendwie. Mhm. Jetzt schmeckst du nicht mal mehr, was du da mit dir machst, sondern wirfst einfach irgendwas ein, von dem du eigentlich keine Ahnung hast. Das wird schon ganz cool sein, weil es ist erlaubt, aber mehr wusste ich da nicht, ne? Und da war ich ganz oft konfrontiert mit diesen Sachen, wo ich eigentlich dachte, also genau weiß ich es nicht, aber ich mach mal.
Also eine ganz besondere Erfahrung war auch noch die trainingsspezifische Bekleidung. Ja? Insbesondere, ich habe ja auch mit Kleingruppen trainiert, wo auch weibliche Jugendliche mittrainiert haben und da war das Ziel, also auch ein ganz spannendes, eine ethnografische Perspektive war auf die Motive des Sporttreibens. Da ging es darum, sich optisch fit zu machen, um bereit zu sein, andere Trainingsklamotten anzuziehen, um weiter zu trainieren. Also ich möchte gerne, da hat auch in einem Interview eine Trainierende zu mir gesagt, sie möchte endlich mal bauchfrei trainieren gehen können. Und ich habe ganz stumm gefragt, ja, warum denn?
Ja, schön. Ist ja interessant.
Warum denn?
Ja.
Ja, damit ich mich nicht schämen muss. Ich sage, okay, ja, warum denn? Ja, weil ich nicht bauchfrei trainiere. Ja, und verstehst du, da ist dieser Kreis, der sich argumentativ auch von ihr nicht wirklich schließen hat lassen, aber das war dann auch okay. Ja.
Interessant, ja, sowas kriegst du dann über Befragungen raus. Ne? Ich habe das bei mir da selbst mitbekommen, also plötzlich, wie der Körper sich verändert und man anfängt, sich tatsächlich schön zu finden, und dann ist das auch nicht so, dass du es zwingend nur irgendwie in der echten Welt zeigst, sondern das Fitnessstudio selbst ist eigentlich der Ort, wo das eine Rolle spielt. Ne? Und dann macht es natürlich auch Bock, sich irgendwas zu kaufen, wo man das dann irgendwie besonders sieht und sich in der Situation, wo man pumpt und wo man macht, sich irgendwie denkt, boah, ich eigentlich guck mal in den Spiegel und der ist echt ein Bizeps so, ne? Und das sieht ganz gut aus da in dem Teil, ne? Und wenn man das so selbst erlebt und dann mit anderen noch spricht und vielleicht noch in Internetforen geht, dann merkt man schon, das wäre so eins meiner Ergebnisse, dass eben diese Körperbildorientierung, was das eigentlich bedeutet, ne? Von außen hätte man auch immer gesagt, okay, man will irgendwie, wir wollen ja nur oberflächlich schön sein, aber ich habe dann durch das Miterleben auch schon gemerkt, an diesem Schönheitsding hängt auch sowas dran wie, ich kann was, ne? Und ich kann diesen Witz jetzt einsetzen. Und das fühlt sich schön an, diese Potenziale zu haben und sie gleichzeitig sichtbar zu machen. Und das kann Ethnographie eben herauszufinden, viel detaillierter beschreiben, weil man es auch selber erlebt und selber auf die Dinge kommt, die von außen gar nicht sichtbar sind. Da wirkt das alles plötzlich viel spannender und vielschichtiger.
Eine Sache, die ich auch noch erfahren habe, so noch als kleiner Leckerbissen, wenn man so möchte, das hat Anne Hohner, die muss ich auch noch mal kurz melden, hat auch ganz spannende Ethnographien auch zum Thema Fitness-Thematik geschrieben. Schon angerissen ist das Thema Spiegel im Fitnessstudio. Mhm. Ja. Der Spiegel ist ja so das Konstrukt, wo man sagt, ja, man befindet sich praktisch unter stetiger Selbstkontrolle. Und wenn man merkt, wie Spiegel auch angebracht sind im Fitnessstudio und wie oft man über Ecken irgendwen anders beobachtet, und man ist praktisch in dem Fitnessstudio unter ständiger Beobachtung von irgendwem anders. Und das macht, das kann ich jetzt schon mal verraten, würde ich jetzt schon mal eine Hypothese präsentieren aus meinen Ergebnissen, das macht insbesondere den weiblichen Trainierenden zu schaffen. Weil sie sich bei bestimmten Übungen, bestimmten Trainingsvarianten beobachtet fühlen. Das kann man so ganz klar als Hypothese präsentieren, und das ist vielen unangenehm.
Ja, also man kommt da wirklich, das sind schöne Ergebnisse, man kommt dann wirklich an Diskussionsmaterial ran mit so ethnografischen Sachen. Ne? Man kann jetzt nicht groß auf die Bildzeitung vorne draufschreiben, 80% der so und so, ne? Sondern auch man schreibt sauber, und aus diesen sauberen Beschreibungen bekommt man auch als Pädagoge ja ganz gute Möglichkeiten, damit auch in pädagogischen Zusammenhängen umzugehen, ne? Wenn man viel darüber weiß, wie das eigentlich aus Sicht der Beteiligten ist. Und das ist auch in anderen Bereichen wichtig. Vielleicht können wir ganz kurz mal noch in einen anderen Bereich nämlich übergehen. Ich habe auch in der Grundschule Ethnographie betrieben, wo ich auch tatsächlich wollte, ich habe mir die Frage gestellt, jemand kommt in die erste Klasse und ist in so einem System, dass man mit 25 anderen von der erwachsenen Person jetzt gesagt bekommt, was Sport ist. Wie wirkt das? Was ist es eigentlich? Ne?
Als was für eine Rolle bist du da reingekommen?
Als Kind. Ich habe das versucht, als Kind mitzuerleben.
Okay,
ja.
Spannend.
Genau, maximal Kind sein, sich mich maximal annähern. Ich habe gesagt, ich will das nicht auf der Bank sitzen und beobachten, sondern ich will eins von den Kindern sein. Natürlich kann ich ein paar Sachen da nicht mitmachen, aber natürlich kann ich balancieren, kann ich Wettlaufspiele mitmachen. Und beim Anstehen habe ich mich immer so auf die Knie gestellt, dann war ich ab der dritten Klasse so groß wie die Kinder. Und das allein schon spannend, dann die Lehrerin zu sehen, wie sie einfach mal einen halben Meter größer ist als man selbst. So, ne?
Aha, ja.
Und allein die Anstehgeschichten in so einem Parcours mit den Kindern darum zu drängeln, wer wo ist und wer mit wem da irgendwie befreundet ist und was für ein Quatsch da eigentlich abläuft. So, und hinter vorgehaltener Hand, das ist nämlich der Sportunterricht aus Kindersicht und nicht der aus Erwachsenensicht. Ne? Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das war so eins der Ergebnisse, da laufen einfach viele Missverständnisse ab. Aus Kindersicht nimmt man ganz andere Ziele wahr. Dann denkt man, dass der Erwachsene einen zu irgendwelchen Berufen führen will, ne? Zum Beispiel Feuerwehrmann oder Polizist, und weil darüber geredet wird und gemutmaßt wird, und es wird einfach viel Abseitiges gemacht. Ne? Und das ist immer spannend. Genossen habe ich auch sehr. Ich war in so Mikroethnographien, wo einzelne Personen sehr eng begleitet wurden, auch in den Elternhäusern von Jugendlichen mit drin. Super spannend.
Ja.
Mit einem so gezockt zum Beispiel den ganzen Nachmittag mal lang. Einfach mal gucken, wie das ist. Ne?
Ja, also vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr mal im Bus sitzt, in der Bahn, also man muss für ethnografisches Denken auch viel, ich glaube, viel gut beobachten können und sich auch auf Sachen einlassen und denken, was passiert da eigentlich gerade? Ich kann mich erinnern, du hast mal auf nagelt mich nicht drauf fest, auf irgendeinem DVS-Nachwuchsworkshop hast du mal so eine Ethnografie in der Bahn oder im Bordbistro.
Mal so eine Übung, ne?
Mal so,
eine
so einen
Workshop gemacht.
Ja, ja. Wo man sich einfach,
Bahn ist super.
Wo man sich das Bekannte fremd macht.
Mhm.
Macht euch das Bekannte mal fremd. Setzt euch mal in den Bus und schaut mal um euch und guckt, was passiert denn hier überhaupt?
Ja? Ich finde, das ist sehr heilsam, überhaupt davon auszugehen, dass die ganze Existenz unglaublich merkwürdig ist, dass man überhaupt so lebt, wie man lebt, dass man lebt und wie man das hier alles so macht. Wenn man sich das immer wieder behält und hinterfragt, ey, was ist denn das eigentlich da, dann kriegt man ganz guten Zugang zu Forschung.
Ich finde, das löst auch so ein bisschen Druck von Schultern von manchen Leuten, dass man, also nicht nur von manchen Leuten, sondern speziell auch von Jugendlichen, dass man sich immer wieder klar sein muss, ich muss nicht so sein wie alle anderen.
Mhm.
Und das ist ja gerade alles durch den großen, ja, Social Media Stream, der da in eine Richtung zieht, sehen bald alle, ja, klamottentechnisch ähnlich aus und werden in dieselbe Richtung gezogen. Und das setzt auch viele Jugendliche unter Druck, so ist meine Erfahrung gewesen.
Mhm. Ich will mal noch eine Sache sagen, so zu warum eigentlich Ethnografien. Ich glaube, sie ist jetzt extrem wichtig gerade, weil das Thema Diversity auch so extrem stark an die Oberfläche kommt. Endlich wird was gemacht.
Ja.
Ja, endlich gibt es nicht mehr nur den Mainstream.
Übrigens müssen wir das auch mal eine Folge zu machen, Diversity im Sport.
Genau, und dafür braucht man ja Ethnografie. Man muss ja wissen, wie Menschen unterschiedlich Dinge wahrnehmen. Es gibt nicht nur die Kinder, die Jugendlichen, die Lehrer und die Schule, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen und auch Gruppen von Menschen. Darum geht es bei Diversity ja auch, die Dinge eben anders sehen. Und da gab es was ganz Spannendes von dem Ethnografen Wolcott, was ich da immer zitiere, was Ethnografie will. Der sagt, in manchen Situationen sind Menschen so wie alle Menschen, in manchen Situationen sind Menschen nur sie selbst. Da ist kein anderer vergleichbar. Und es gibt manche Situationen, da sind Menschen so wie einige Menschen.
Mhm.
Und darauf zieht Ethnografie ab. Also wir bewegen uns immer in sowas wie Gruppen. Szenen wurde schon genannt. Das sind die Felder. Und die zu beschreiben, wie manche Menschen etwas sehen, das ist extrem wichtig in einer diversen Gesellschaft.
Genau, schön, Tim. Ja, schöner Abschlusssatz, kann man fast sagen, zu unserem Blog. Was können wir noch als Message mit rausgeben? Ja, geht doch da raus und beobachtet mal wieder oder fragt euch, was macht euch zum Teil eurer Kleingruppe, zu eurem Freundeskreis? Was macht euren Freundeskreis zu einem besonderen Freundeskreis? Was zeichnet den aus? Was habt ihr für Riten, Rituale? Und das kann auch schon sein, wenn du meine WhatsApp liest, dann hast du gefälligst drauf zu antworten und nicht erst 3 Stunden später oder ähnliches.
Mhm. Auch so digitale Räume, ne?
Ja.
Eltern-WhatsApp-Gruppen vom Kindergarten oder sowas.
Genau.
Auch ein tolles Feld.
Wenn ich dir ein lustiges GIF schicke, schickst du mir bitte einen Lacher zurück, sonst bin ich eingeschnappt.
Mhm.
Zum Beispiel. Also Leute, es gibt viele ethnografische Perspektiven im normalen Leben. Ich weiß auch, dass uns einige Ethnografen zuhören. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns zurückschreibt, was ihr so erlebt habt in letzter Zeit in euren Forschungen. Und die bauen wir dann spätestens in der nächsten Q&A-Folge ein. Deshalb schreibt uns doch gerne was zurück.
Ja, man müsste jetzt eigentlich nur ganz viele Felder mal nennen. Wo kann man überall rein? Geht mal zum Beispiel zu einer Bodybuilding-Meisterschaft, wenn alles wieder normal ist oder so.
Sind wir auch sehr nah an der Fitness-Thematik wieder.
Ja, aber das ist
aber
da kann jeder Ethnografie machen. Ich habe das mal gefilmt, habe Studenten auch gezeigt, das ist für alle so fremd, für die meisten, für fast alle so fremd. Das ist,
aber es gibt, also gut üben. Als ich das jetzt kennengelernt habe während meinen Forschungen, ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig wie kann man das sagen? Das ist eine tolle Art und Weise, das Leben kennenzulernen, wenn man das jetzt mal so ganz, oh Gott.
Ja,
also zum Beispiel Ethnografien im Kloster, unter Kriminellen, unter Karneval hast du schon genannt, unter Leistungssportlern, dann unter hier Diversity. Es gibt auch ganz tolle Ethnografien unter zum Beispiel den Homosexuellen der 40er, 50er Jahre, die da noch total unterdrückt wurden oder nicht gleichberechtigt wurden.
Im Sport gibt es eine schöne über Roller Derby, was ja auch viel von homosexuellen Frauen auch betrieben wird. oder wo auch eine andere Idee von Weiblichkeit präsentiert wird, kenne ich eine tolle Ethnographie. Und das, da gibt's, was würdest du gerne mal ethnografieren?
Ich glaube, Neonazis ist auch ganz spannend. Weil ich diese Ideologie nicht verstehen kann. Und das würde mich interessieren, was da. Ich glaube, da gibt es auch schon einiges. ZDF hat auch eine ganz tolle, das ist keine Ethnografie, aber eine ganz tolle Reportage, oder war das Spiegel? Naja, ihr werdet es finden, ich glaube, ein Jahr unter Rechten oder irgendwie sowas, heißt irgendwie sowas. Und ich finde immer Sachen ganz spannend, die ich selbst überhaupt nicht so von außen nachvollziehen kann. Und das Neonazi ist zum Beispiel sowas.
Vielleicht noch ein paar Informationen. Also bei uns in der Sportwissenschaft hat Jürgen Schwier viel zum Skateboarding auch gemacht. Christian Peters, eine tolle Arbeit übers Skateboarding. Das kann man sich kaufen. Und ich empfehle sehr für alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer Thomas Pille, das Referendariat. Ist ganz toll. Da wird also eben von innen beschrieben, was eigentlich diese Referendare für Choreografien sich erlernen, um da irgendwie durchzukommen. Da geht es gar nicht so sehr darum, was sie da lernen, sondern was für Jobs machen die da eigentlich. Und wer das liest, das ist eine tolle Vorbereitung aufs Referendariat.
Ja, schön. Also Leute, das waren ein paar Felder.
Genau, wir sind auch ein kleines Feld hier.
Wo es noch was gibt. Ja, ihr könnt auch gerne diesen Podcast mal von innen. Ja. Vielleicht lassen wir uns auch mal Ethnografien
rollen.
Ethnografieren.
Ja. Ja.
Genau. Okay. Unnützes Sportwissen haben wir mal wieder am Start und wir legen los.
Yeah. Ich habe mal wieder spontan was ausgedacht, weil ich es auch neulich gesehen habe und ich fand es toll. Ich glaube, es war Nagano, es passt ja jetzt zur Saison, es war alpine Ski-WM, oh Gott, 98, ich weiß es nicht. Bitte selbst nachgucken. Und Hermann Mayer, Österreicher, wie wurde er genannt? Der Herminator.
Naja, genau.
Ja, und der hat dann irgendwie bei der Abfahrt eigentlich was ihm sehr lag und wie halsbrecherig, die sich darunter. Das ist Wahnsinn, so eine Abfahrt. Also, ich guck das manchmal. Und der hat, und guckt euch das mal an, wie krass der gestürzt ist, mit mehrfachen Überschlägen da. Das muss man sich angucken. Ich glaube, das kann man tatsächlich nicht so gut erzählen. Ja. Und die Geschichte an dieser Sache ist dieser, und das finde ich phänomenal, dass er 3 Tage später dann den Super-G gewonnen hat. Und das muss man wirklich mal begleitend gucken, wenn nach so einem Sturz überhaupt nochmal gehen kann. Und das unnütze Sportwissen bezieht sich auch darauf, dass ich solche Spitznamen von Sportlern sehr mal wie der Herminator. Sowas, ne? Wenn wir wieder Träume des Sports haben, dann kommt vielleicht auch die Geschichte, wie Tim Mindel einen geilen Spitznamen im Sport hat.
Okay, ja, wenn wir uns merken.
Müssen wir wieder machen. Ich habe so viele Träume im Sport und darf so gar nicht mehr loswerden. So
ja, richtig. Weil ich nur Vorhaben habe.
Ach, deswegen, das hast du deswegen rausgekickt.
Na gut, ne? nächste Folge gibt es mal wieder Träume des Sports. Bis dahin muss ich mich nochmal mit meinem tiefsten Innern beschäftigen.
Du hast mehr unnützes Wissen, als dass du Träume hast.
Oh ja, leider ja.
Bei mir ist umgekehrt.
ist leider so, ja. Richtig. Ich habe ein unnützes Wissen, aber es ist vielleicht auch gar kein unnützes Wissen, aber ich greife es gerade auf, weil wir eine nette Mail von einer Kollegin aus Mannheim bekommen haben, man weiß immer nie, ob man die Namen nennen darf, das ist ja so private Schrift.
Machen Sie nicht.
Deshalb, wir machen es einfach nicht. Aber herzlichen Dank für die Nachricht. Es ging um Schach so ein bisschen und um welche Sportarten potenziell olympisch werden könnten. Und da möchte ich einfach ein unnützes Sportwissen reingeben, was mir auch noch fremd war, muss ich ehrlich zugeben, dass es die Sportart gibt, dir was bekannt.
Ich habe schon mal gehört.
Ja. Du hast schon mal gehört. Und für alle, die es noch nicht gehört haben.
Tolles Feld auch.
Ja, es gibt Schachboxen. Okay, erstmal kurz wirken lassen. Und das ist eigentlich eine Kombination der beiden Sportarten Schach und Boxen. Und wie läuft das ab? Ach, vielleicht soll ich noch dazu sagen, 2003 wurde das von einem Niederländer Jeppe Rubin, oh Gott, ja, also von einem Niederländer erfunden. Und ja, bis jetzt erfreut sich das wachsender Beliebtheit, muss man sagen. Und wie das Ganze abläuft, ist auch ganz spannend. Ich ganz kurz reiße es ganz kurz ab. Also 11 Runden werden gespielt, keine Ahnung, werden bestritten, so. 6 davon in Schach und 5 davon in Boxen. Und ja, die genauen Regeln könnt ihr euch selbst durchlesen. Bei Schach hat pro Runde, also insgesamt jeder Spieler hat 9 Minuten Zeit, also werden praktisch mit Uhren gestoppt. Und was vielleicht noch interessant ist, der Schachboxkampf kann wie folgt entschieden werden, nämlich entweder durch einen Knockout in einer Boxrunde oder durch einen technisches Knockout in der Boxrunde? Was ist denn da nochmal der Unterschied eigentlich?
Ein technisches Knockout und ein Knockout?
Ja. Okay, oh, was? liebe oje, Boxer, oje. Entschuldigung, das soweit bin ich auch nicht.
Ja.
Aber okay, klärt uns auf. Aber jetzt gibt es Technical, ja. Technical K.O. und K.O. Okay, und natürlich dann entweder Schachmatt oder Ablaufen der Schachzeit eines Kämpfers. Und dann noch so Sachen wie Disqualifikation wegen Zeitspiel und so weiter und so fort. Also, Schachboxen, schöne Kombination. Vielen Dank für den Input aus Mannheim. Tim, vielleicht treten wir mal gegeneinander an. Ich muss aber meine Schachskills dann wieder erlernen, damit ich nicht gegen dich beim Boxen antreten
ich
muss mit so einem Brustmuskel.
Ich dachte, du hast mehr Angst vom Schachspielen als vom Boxen jetzt plötzlich. Kannst du Schach spielen?
Ja, ich war doch jugendlicher Schacher.
Ach stimmt, du warst dann an der Schacher AG.
Schacher, richtig, Tim, sehr gut.
Aber jemand, der in der Schacher AG war, dem schlag ich so aufs Maul.
Der hat früher schon aufs Maul gekriegt.
Schacher AG! Hab ich mir beim Boxen keine Sorgen. Du bist eigentlich zu den Schacher gegangen, um den Schlägen zu entgehen. Jetzt kommst du zurück.
Ja,
spannend. Ich habe tatsächlich schon mal davon gehört, das ist ja witzig, dass auch Schach da jetzt so ein Hype ist. Ich habe auch das Damen-Gambit da, diese Serie gesehen. Ich muss sagen, dass ich enttäuscht war davon, nachdem man da viel gehört hat. Du hast es nicht gesehen?
Nee.
Du guckst gerade so.
Nee.
Ja, und Netflix-Serie, The Queen's Gambit.
Okay, nee.
Ist basiert auf einem Roman aus den 80ern. Da ist eine Schachspielerin, die da irgendwie berühmt wird. Hatte für mich ein bisschen wenig Drive, aber auf jeden Fall vertausendfachen sich da die Absätze für Schachbretter gerade. Ne?
Echt?
Ja.
Okay.
Gestern auch im Kulturradio war auch eine deutsche Schachgroßmeisterin zu hören. Also das ist gerade irgendwie so ein Thema.
Ja, so Kombinationen finde ich ja lustig. Vielleicht kann man auch zwischendurch Fahrrad. Ich frage mich immer, wenn ich so voll einer auf die Glocke kriege, ob ich dann noch...
Das widerspricht sich so schön. Das ist eigentlich deswegen ja schön.
Das ist geil, weil sich so widerspricht.
Ja.
Richtig.
Aber es ist beides ein Kampf, das ist das Schöne. Da kämpft man mit so einem Krieg beides, mit bloßen Fäusten, einmal sehr strategisch.
Ja, und auch beim Schach schlägt man Figuren.
Ja, ist super. Ist schön. Schöne Idee. Sowas mag ich sehr gerne. Kann man tolle Ethnographie drüber machen. Ich fände sowieso einen Boxclub, habe ich mir immer mal überlegt, da so eine Ethnographie zu machen.
Ja, das Problem ist, meine Ethnographie würde die erste Schachrunde überleben und dann kriege ich so einen aufs Maul, dass ich alles wieder vergessen habe, was ich beobachtet habe.
Ich musste aber auch der Trainingsprozess, den du ganz allein im stillen Kämmerchen damals.
Meine Ethnographie beim Schachboxen, 0 Seiten.
Ich fände Schach wirklich spannend und da bitte nochmal Zuschriften. Wo kann Tim Bindel in Boxclub gehen und er will möglichst schnell zuschlagen auch, weil ich bin immer abgeschreckt.
Echt? Ja. Hast du Bock da drauf?
Ja, hätte ich tatsächlich.
Oder findest du bestimmt was?
Ja, aber ist nicht gleich so fest. Aber was ich blöd fände, ist, wenn man die ganze Zeit nur in diese Bratzen schlägt oder gegen irgendwelche Objekte. Ich will möglichst schnell in den Ring.
Und auf andere Leute.
Ja, aber nicht gleich so ganz fest, aber eigentlich
schon.
So ein richtiger Fight, das macht man zu selten. Letztens auch mit einem Freund einfach mal ringen gemacht. Einfach mal nochmal wie als Kinder möglichst fest miteinander ringen, einen auf den Rücken so bringen.
Habt ihr euch früh viel gehauen in der Schule? Habt ihr euch
nicht gehauen, so? Aber gerauft und gerangelt.
Okay, ja, das gerauft, viel. Aber so eine richtige Schlägerei.
Und Kinder mögen das sehr gerne. Also ich mache das, nenne ich Kloppi. Machen viele, wenn ich mit Kindern mal zu tun habe, mögen Kinder sehr gerne. Kloppen sehr gerne.
Ja, also auch Ringen und Raufen.
Ja, ist
der Unterrichtsproben.
Totaler Fan von.
Super. Also
wer was weiß, wo ich unter einer dunklen Brücke mal ein bisschen was lernen kann und auch sofort zuschlagen kann, bitte.
Vielleicht melden. Im Keller, auch gerne in einem Keller unter irgendeiner Pizzeria.
Ja.
Pizza Bindelgate.
Wie sich das wohl anfühlt? Nämlich das wäre die Ethnographie die Idee. Wie fühlt sich das an, so richtig vermöbelt zu werden einfach, ne?
Ja.
Wie fühlt sich das an? Oder andersrum, wie fühlt sich das an, einen so richtig zu vermöbeln? Wie fühlt sich das wohl an?
Ja, da finde ich es ja noch spannender, diese Ultimate Fighting, das ist ja nochmal eine Nummer härter. Das ist ja schon. Boah, könntest du auf jemanden draufkloppen, der dann schon blutet da und so völlig.
Nee, das jetzt nicht.
Boah, also ich.
Also es gibt ja immer so Zeichen, wann dann auch wirklich gut ist, ne? Dass wir die schon respektieren. da blutet. Ich weiß nicht.
Es gibt doch Boxkämpfe, da hat er schon eine klaffende Wunde und da wird.
Wir sollten Träume des Sports vielleicht doch nicht vertiefen. Sonst kommst du noch mit bizarren Dingen hier. Ja, aber Ringen finde ich auch spannend.
Ja, Leute, ihr stellt euch das alle immer so schön vor. Boxen dann so ein bisschen, alle haben es lieb.
Aber das sind, glaube ich, immer hochgeistige Dinge. Es gibt ja oft früher Literaten, da war Ringen ganz angesagt. Ne? John Irving, ein großer Ringer gewesen zum Beispiel. Oder war Hemingway nicht Boxer? Also ich glaube, Boxen und Ringen, und das war immer schon, hatte was Hochgeistiges.
Und Fechten.
Fechten würde ich auch gerne machen.
Ja. Ja, also Leute.
Man hat auch so vieles Lust, auch wegen Corona jetzt, ne?
Ja.
Ich würde sogar einfach rausgehen und.
Schön,
also. Wild um mich schlagen.
Wir jingeln uns mal aus unnützes Sportwissen aus. Ja, das hat richtig Bock gemacht heute.
Ja, doch.
Ich hätte
man
noch,
braucht drei Folgen.
Ja. Eigentlich
mir. Man muss ja erzählen, was da so passiert. Ich habe auf dem Streetballplatz mal Ethnografie gemacht und dann da so überlegene Leute einen da so vorführen und so. So einfach so ein paar Geschichten. So. Mm. Das sind wir nicht so gekommen. Wir haben es jetzt zu schlau gemacht. Wir haben da groß einen auf
ja, Wissenschaft aber
gemacht.
Wir haben jetzt mal eine Grundlage geschaffen für zukünftige ethnografische Erzählungen. Mm. Ich glaube, da können wir noch ein oder andere Mal zurückkommen, weil das. Ich höre da selbst gerne zu. Mm. Wenn Leute. Also, wenn du zum Beispiel von deinen Sachen erzählst. Tue ich immer so, als würde es mich interessieren.
Ich habe das mal mit Studenten gemacht. Das war ganz toll. Der eine war bei Bogenschützen mal im Verein. Die sollten alle möglichst fremde Dinge nehmen. Mhm. Und das war ganz toll. Mit viel Liebe haben die das gemacht. Das macht Spaß. Das würde ich gern hier nochmal machen. Das
es gibt auch um allen, die so ein bisschen, vielleicht das noch als Abschluss, es gibt auch so unterschiedliche Herangehensweisen zur ethnografischen Forschung. Es gibt auch sowas ganz... Na gut, das wird kontrovers diskutiert, sowas wie Quick and Dirty Ethnographie, ja, wo die Zeitdauer, wo man sich im Feld befindet, wirklich sehr, sehr kurz ist, dann wirklich nur Wochen, kurze Monatszeiten. Das kann man sicherlich strittig sehen, wie weit man dann schon valide Erkenntnisse herausfindet, aber man muss sich nicht, also was ich damit sagen möchte, beschäftigt euch mal mit der Sache, vielleicht ist es ja auch was für euch.
Vielleicht noch eine witzige Geschichte noch, weil es heißt immer, was tut der Ethnograf? Er schreibt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das ist das Wesentliche. Also immer von Studierenden muss man verlangen, dass sie schreiben können. Also man geht dann ins Feld, ne, man ist 2-3 Stunden da und dann sitzt man zu Hause und dann schreibt man nochmal 3-4 Stunden und man muss runterschreiben und man muss Worte finden können, ne? Man braucht einen Wortschatz. Und ich habe mal, als ich ein Wuppertal-Seminar Sportethnographie gegeben habe, habe ich ausgeschrieben, man muss Freude am Lesen und Schreiben haben. Und es kamen 19 Frauen und ein Mann.
Oh,
ja.
Okay.
Ja, da gibt es eine Korrelation. Da gibt es eine Korrelation. Frauen lesen viel mehr und Frauen haben viel intensiveren Zugang zum Schreiben. Und deswegen ist Ethnographie oder sind Naturwissenschaften die Techniken des reinen Messens und die Zahlen, das haben die Männer in ihrer Hierarchie für sich erobert. Aber die Welt ist divers und die Welt braucht subtile Zugänge und die Welt braucht deutlich zerbrechlichere Zugänge, weil Ethnographie funktioniert nicht immer. Und ich glaube, dass da in Zukunft auch nochmal was zurückkommt.
Und trotzdem unterhalten sich jetzt hier gerade zwei Männer.
Ja, aber zwei zerbrechliche Männer.
Das haben wir ja schon mal besprochen mit Judith
Frohn,
ich kann mich erinnern.
Und wenn du nicht zerbrechlich genug bist, dann kriegst du aufs Maul.
Ja, genau. Also Leute, wer jetzt hier noch aufs Maul kriegt, das klären wir gleich draußen vor der Tür.
Ja.
Und
bei einer Partie Schach.
Bei einer Partie Schach.
Guten Partie Schach.
Ich muss in der ersten Runde gewinnen, sonst gehe ich mit einer kaputten Nase hier nach Hause gleich. Also Leute, das war One and a Half Sportsman.
Ihr habt zwei Fragen? Nee, eine Frage.
Ja, und wir hatten ein bisschen erzählt.
Fragen habt ihr eigentlich nie, muss man sagen. Ne?
Aber
ihr
seid
da, wir sind da.
Ja. Genau. Mein Name ist Christian Theiß.
Ich bin Tim Bindel.
Geht raus und beobachtet ein bisschen die Leute.
Und schlagt euch nicht.
Ciao.